von streitsüchtigen Brüdern, cleveren Unternehmern und absoluten Nerds. In der 17. Folge von The Weefree Dramcast geht es schon wieder auf die Insel Eila. Diesmal zur Brennerei Brüchladdich. Hallo moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Weefree Dramcast, meinem Story-Driven Whisky Podcast. Diese Folge wird eine ganz besondere Folge, denn zum einen löse ich das schon angekündigte Rätsel, was wohl die Loch Lomond-Brennerei mit der Brüchladdich-Brennerei verbindet. Und zum anderen ist es die erste Folge, die ich nicht alleine bestreiten werde, weil die Brüchladdich-Brennerei eine ganz besondere Brennerei ist, wie wir später noch erfahren werden, habe ich mir diesmal Verstärkung von zwei absoluten Brüchladdich-Fans, Experten, Nerds geholt, die mir dabei helfen werden, euch die Faszination und die Begeisterung an der Brüchladdich-Brennerei näher zu bringen. Diese beiden Experten sind zum einen David, der größte Brüchladdich-Experte ist, den ich hier in meinem Hamburger Whisky-Kreis kenne, und zum anderen Jens, der größte Brüchladdich-Experte ist, den ich darüber hinaus kenne, der sich schon viele, viele Jahre mit Brüchladdich beschäftigt, alle möglichen Abfüllungen zu Hause stehen hat und ein wahrer Wissensquell ist, wenn es um Brüchladdich geht. Ich werde diesmal in der Folge also immer mal wieder Versatzstücke von unserem Gespräch mit David und mit Jens einfügen, sodass ihr einen besseren Überblick und Einblick in das erhaltet, was die Brennerei eigentlich so besonders macht, was sie so faszinierend macht und weshalb vielleicht auch ihr demnächst zu Fans und zu absoluten Nerds von Brüchladdich werden könntet. Aufgrund der momentanen Corona-Situation haben wir das Gespräch natürlich online geführt, wodurch der Ton aber hier und da vielleicht nicht ganz so super perfekt ist, wie ihr das hier bei mir im Podcast vielleicht gewohnt seid. Daher schon mal sorry dafür. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich nicht das ganze Gespräch, das wir geführt haben, hier unterbringen. Das würde viel zu lange dauern. Ich glaube, das waren locker 2 Stunden oder so. Wenn ihr Interesse habt und wenn ihr Lust habt, euch das ganze Gespräch mal anzuhören, dann schreibt mir irgendwie Kommentare per E-Mail oder wenn es bei dem Podcast-Provider, über den ihr meinen Podcast hört, die Funktion von Kommentaren gibt, dann könnt ihr mir auch da Kommentare schreiben. Wenn ihr also Interesse habt, das ganze Gespräch euch anzuhören, dann kann ich das vielleicht im Laufe der nächsten Tage auch mal online stellen. Lasst mich das einfach mal wissen. Gut, und bevor wir uns der Geschichte der Brennerei widmen, gibt's ja unsere altbekannte Begleit-Dram-Empfehlung und die, würde ich sagen, überlassen wir doch direkt schon mal unseren beiden Experten. David, was würdest du denn empfehlen?
Also ich glaube, ich würde nicht nur einen Dram ihm hinstellen, sondern ich würde mehrere hinstellen und ich würde auf jeden Fall mit dem Classic Ladi anfangen, weil der einfach an sich super lecker ist, Preis-Leistung, wie Jens meinte, top. Und der wird ja auch mit 50% abgefüllt. Das heißt also, man hat schon auch ein bisschen Wumms mit dem und eine wunderschöne Bourbon-Weinfassreifung, was ich super spannend und lecker finde. Und danach würde ich wahrscheinlich einen Port Charlotte einschenken. Sehr wahrscheinlich den Eila Barley, weil ich den einfach super lecker finde, ob 2011 Abfüllung oder 2012. Da ist es so, dass 75% der Fässer... Ich glaube, ne? Ich muss dann nochmal genau nachgucken, aber 75% der Fässer Bourbon-Fässer sind und 25% Weinfässer. Und dadurch kriegt der Eila Barley auch so eine schöne fruchtige Note und leicht weinige Note. Und das mit dem Heavily Peated, also mit der Heavily Peated Barley, ist super lecker einfach, finde ich. Und da kann man dann schon sehen, was alles möglich ist in einer Brennerei, und wenn die Person dann auch rauchigen Whisky mag, dann würde ich einen Oktober auf jeden Fall noch hinstellen, und dann kann man ja unterscheiden, ob man ja nur einen Bourbon fast gereiften Oktober nimmt oder in einem Weinfass oder in einem Virgin Oak Fass, was ich total spannend auch finde, um dann auch den Unterschied zu zeigen, wie andere Fässer schmecken oder wie eigentlich ein Virgin Oak Fass schmeckt.
Ich kann mich an der Stelle, ehrlich gesagt, David, wirklich nur anschließen. Also als Einsteiger würde ich auch immer den The Classic Lady nehmen. Man muss ganz klar dazu sagen, als Einsteiger mit 50% ist das nicht ganz ohne. Gerade wenn man so von 40-43% kommt, man merkt die Alkoholstärke, gerade wenn man, ich sag mal, noch Neuling ist, merkt man das schon noch durchschimmern. Aber ich finde, die haben da einfach auch richtig, richtig genialen Whisky reingetan. Ja. Und das einfach in der Standard-Range für, ich sag mal, regulär knapp über 40 Euro. Was ich aber so schön finde, und das würde ich, wenn man sich mit Ladi noch nicht so richtig auseinandergesetzt hat, und vielleicht auch das ein oder andere einem im ersten Blick zumindest zu hochpreisig erscheint, was ich immer jedem empfehle oder jedem empfehlen kann, kauft ihr sozusagen, ich sag mal immer, das Starter-Kit und kauft die kleinen 0,2-Flaschen. Die gibt es immer regulär am Markt. Da hast du immer ein Classic dabei. Ihr bekommst im Angebot, ich sag mal, für roundabout 15 Euro. Das passt eigentlich immer. Dann hast du da den normalen Port Charlotte dabei, selbe Preisklasse, und dann kannst du es einfach mal probieren.
Also ihr seht bzw. hört schon, dass mit den Abfüllungen und unterschiedlichen Varianten von Brüchladdig ist echt ein weites Feld, könnte man sagen, und echt nicht so einfach. Das wirkt auf Außenstehende sehr schnell, sehr komplex und sehr kompliziert. Aber genau deswegen habe ich ja unsere beiden Experten eingeladen, dass sie uns helfen, uns da ein bisschen zurechtzufinden. Warum es bei der Brüchladdig-Brennerei nicht so einfach ist mit, es gibt einen 10-Jährigen oder einen 12-Jährigen und einen 18-Jährigen und einen 21-Jährigen, das erklärt sich gleich, denn wie so oft ist das natürlich historisch gewachsen. Bevor wir uns also den heutigen, besonderen, komplizierten und komplexen Abfüllungen widmen, reisen wir ungefähr 150 Jahre zurück ins Jahr 1862. 1862 ist aber nicht das Gründungsjahr von Brüchladdig, sondern das Todesjahr von William Harvey. William Harvey war der Besitzer von zwei Brennereien in Glasgow, die Yorker Brennerei und die Dundas Hill Brennerei. Und als William Harvey 1862 stirbt, vererbt er diese beiden Brennereien an seine drei Söhne. Klingt erstmal ziemlich cool für die drei Söhne, die erben zwei ziemlich gut laufende Brennereien in einer großen Handelsstadt, wo man seinen Whisky auch entsprechend gut verkaufen kann. Das Problem an der Sache ist nur, dass die drei Brüder sich nicht so richtig grün sind und es ein paar Jahre ganz gut geht mit der Zusammenarbeit, aber trotzdem arbeiten sie eigentlich von Anfang an darauf hin, dass jeder der Brüder seine eigene Brennerei bekommt. Über diesem Vorhaben steht natürlich in dieser Zeit, wir hatten das schon ganz oft, ist das Blending groß geworden und man hat gesagt, wenn wir jetzt den Whisky aus drei unterschiedlichen Brennereien hätten und würden den miteinander verschneiden, würden einen Blend daraus machen, dann könnten wir diesen Blend sehr, sehr gut verkaufen, hätten einen sehr schönen eigenen Geschmack, einen eigenen Whisky, den wir in Glasgow verkaufen können. Und diese Idee sozusagen, dieser Traum, der stand so über diesem Vorhaben der drei Brennereien. Aber ich glaube, vor allem ging es darum, dass jeder der drei Brüder seine eigene Brennerei haben wollte. Dieser Egoismus und diese Missgunst unter den drei Brüdern, der wird sich später noch sehr, sehr deutlich zeigen. Aber zunächst, 1881, war davon noch nicht so richtig was zu spüren, denn in diesem Jahr wurde mit Brüchladdig nun die dritte Brennerei offiziell gegründet und hier haben die drei Brüder auch noch ganz toll und ganz brav zusammengearbeitet. Designt wurde die Brennerei nämlich vom jüngsten Bruder, von Robert Harvey, der zu dieser Zeit 23 Jahre alt war. Gebaut wurde sie durch seinen älteren Bruder William Harvey, der war 32 zu dieser Zeit. Und die Expertise zum Whiskybrennen, also wie baue ich die Brennerei am besten so auf, dass ich damit einen sehr guten Whisky herstellen kann, die steuerte der mittlere Bruder John im Alter von 31 Jahren bei. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, ganz schön jung für so ein großes Unternehmen, aber es waren halt andere Zeiten damals. Gesagt, getan, man ist nach Isla gegangen, hat dort das Land gekauft und dort die Brennerei gebaut und hat die auch entsprechend groß gebaut. Also hier wird in den Quellen, die ich so gefunden habe, von einem Industrial Scale, also wirklich von einem industriellen, von einer industriellen Größe gesprochen. Also war zu seiner Zeit mit Abstand die größte Brennerei auf der Insel und die größte Brennerei von diesen drei Brennereien, die den Brüdern gehört haben. Denn dort sollte ordentlich Whisky hergestellt werden, dass die Brüder dann auch ordentlich viel Blended Whisky haben konnten, den sie verkaufen konnten. Klingt alles erstmal total gut und total spannend. Das große Problem, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, die Brüder haben sich relativ schnell ziemlich in die Wolle gekriegt. Als nämlich 1892 der jüngste Bruder Robert gestorben ist, hat der älteste Bruder William auf einmal Bruichladdich bzw. das Familienunternehmen verklagt, weil sich Robert bei ihm Geld geliehen hat für die Brennerei. Und jetzt, wo er gestorben ist, wusste natürlich William, dass er das Geld nicht mehr zurückkriegt und hat deswegen das eigene Familienunternehmen bzw. das Unternehmen von seinem Bruder verklagt. Und so kam es eben, dass bei Bruichladdich in diesem Industriekomplex zwar sehr, sehr viel Whisky hergestellt wurde, aber durch die hohen Gerichtskosten und das Ganze drumherum die Brennerei nicht wirklich profitabel war. Und am Ende dieser nicht wirklich profitablen Zeit stand dann, ihr könnt es euch schon denken, nach gerade mal 26 Jahren die Schließung der Brennerei Bruichladdich im Jahre 1907. Jetzt hatte man also das Problem, dass in dieser Brennerei oder im Lagerhaus dieser Brennerei unglaublich viel Whisky stand, der jetzt schon produziert war. Und man konnte den aber nicht mehr verkaufen, weil man kein Geld mehr hatte, um irgendwas mit diesem Whisky anzufangen. Man hatte also sehr viel fertigen Whisky in Fässern im Lagerhaus, aber eben auch einen sehr hohen Berg Schulden auf dem Konto. Und da kam jetzt 1913 wieder ein Blender um die Ecke, Mr. Robertson von dem Blending-Unternehmen Robertson und Baxter. Und der war ein ganz, ganz schlauer, gefuchster Typ. Der ist nämlich jetzt zur Bruichladdich-Brennerei hingegangen und hat gesagt, ich kaufe euch die Fässer, die ihr hier in euren Lagerhäusern habt, ab. Und dafür gebe ich euch genau so viel Geld, wie ihr braucht, um eure Bankschulden zu bezahlen. Und das war insofern total clever, weil er damit zu einem absoluten Spottpreis diese Fässer eingekauft hat. Denn der Wert des Whiskys, der in diesen Lagerhäusern stand, übertraf den Wert der Bankschulden um ein Vielfaches. Aber wie gesagt, William Harvey, der letzte Bruder, der von diesen Gründer Harvey Brothers noch übrig war, der hatte weder Geld, um mit der Brennerei noch was anzufangen, noch hatte er nach all dieser Vorgeschichte überhaupt noch Lust und Muße, irgendwas mit dieser Brennerei anzufangen. Insofern war der froh darum, dass er mit dem Verkauf endlich seine Bankschulden los war und dieses ganze Kapitel seiner Geschichte hinter sich lassen konnte und hat die Fässer sehr, sehr gerne an Mr. Robertson abgegeben. Der hat sich natürlich auch richtig über diesen Deal gefreut, weil er für relativ wenig Geld sehr, sehr viel Whisky eingekauft hat. Und für so einen Blender ist es natürlich super, viel Whisky auf der hohen Kante zu haben. Da kann er viel Blend draus machen und kann wieder sehr, sehr viel Geld damit einnehmen. Ich habe gerade gesagt, 1913 hat er diese Fässer gekauft. Wir wissen ja, 1914 war der Beginn des Ersten Weltkrieges und mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges wurde das Destillieren verboten, weil man natürlich in einer solchen Zeit das Getreide braucht, um die Bevölkerung zu ernähren und ganz andere Sorgen hat, als Whisky zu trinken oder Whisky herzustellen und weil man häufig auch die Warehouses oder die Brennereien ganz als Unterkunft für Soldaten und Maschinen genutzt hat. So war es dann auch zu Beginn des Ersten Weltkrieges. Das Destillieren war verboten. Das heißt, der Preis für Whisky ist absolut durch die Decke gegangen. Aber das Gute war, Mr. Robertson musste ja gar nichts mehr destillieren. Der hatte ja gerade ganz, ganz viel Whisky eingekauft, der schon fertig war und jetzt verkauft werden konnte. Das heißt, er konnte dieses Destillierverbot umgehen und konnte in einer Zeit, in der die Whiskypreise komplett durch die Decke gegangen sind, diesen Markt mit Whisky bedienen, den er ein Jahr zuvor billig bei einem Konkurs gewesenen Bruichladdich einkaufen konnte. Zwischen den Weltkriegen und auch danach ging es mit der Bruichladdich-Brennerei leider auch nicht viel besser, also immer auf und ab, eher aber immer so am Existenzminimum, immer mit viel Schulden, immer gerade so über die Runden gekommen, dann nicht mehr über die Runden gekommen, verkauft worden, aufgekauft worden. Und so ging das eigentlich relativ lange, viele Jahre immer hin und her. Was aber vielleicht auch daran liegt, weil Bruichladdich immer von den großen Konzernen als Blending Whisky genutzt wurde. Das macht auch erstmal gar nicht so wenig Sinn, weil, und das war für Ayla und für Bruichladdich etwas ganz Besonderes, weil Bruichladdich eigentlich auf Ayla die einzige Brennerei war, die nicht oder zumindest sehr wenig getorften Whisky hergestellt hat. Und das eigentlich von Beginn an. Es gibt da ein ganz bekanntes, wichtiges Whisky-Standardwerk von 1885 von Alfred Bernard. Und der hat in seinem 500-seitigen The Whisky Distilleries of the United Kingdom 162 Whisky-Brennereien in Schottland, England und Irland besucht und hat die aufgeschrieben, was die so ausmacht und was es da also alles gibt. 500 Seiten stark ist das geworden und war zu seiner Zeit ein absolutes Standardwerk und ist heute so ein absolutes, tolles historisches Zeugnis über Brennereien, die es damals gab und die es heute nicht mehr gibt. Und da ist eben auch von der Brüchladdich-Brennerei die Rede, die zu dem Zeitpunkt 1885 eben gerade mal 4 Jahre alt ist. Und da schreibt er, dass Brüchladdich die einzige Brennerei auf Eiler ist, die ihr Malz nicht mit dem Torf trocknet, also mit dem Torfrauch trocknet und damit einen torfig-rauchigen Whisky herstellt, sondern das mit Kohle macht, was dazu führt, dass es eben nicht so ein Eiler-typischer Whisky ist, der dort hergestellt wird. Und darüber hinaus schreiben die Brüchladdichs heute auf ihrer Webseite sogar, dass man versucht hat, the purest unpeated spirit possible dort zu produzieren, also den besten, pursten, ungetorften Whisky, den man überhaupt nur herstellen kann. Und es wird gesagt, dass die Bewohner von Eiler, die dann von diesem ganzen rauchigen Whisky die Nase voll haben, und eigentlich ist der ja nur für die Touristen gedacht sozusagen oder für den Export, und die eigentlichen, die True Eileens, also die, die auf Eiler wohnen, die haben Brüchladdich getrunken, den ungetorft. Insofern klingt es ja eigentlich so, wie wenn das die perfekte, beste Voraussetzung ist, um mit diesem Whisky was anzufangen, aber irgendwie hat das über die vielen Jahrzehnte oder man könnte ja schon fast sagen ein ganzes Jahrhundert nicht wirklich funktioniert, bis zum Jahre 2001. Aber das, was im Jahre 2001 passiert ist, geht eigentlich schon auf das Jahr 1985 zurück, um euch völlig zu verwirren. Und was da 1985 dem heutigen Eigentümer der Brennerei, Marc Renier, einem Weinhändler aus London, auf einer schnöden Weinmesse passiert ist, das erzählt er euch am besten selbst.
At a wine fair in London in 1985, I was accosted by this very big hairy Scotsman who wanted me to take part in his tombola to win a bottle of whisky. I took part in the tombola and won the prize. And when I collected it from him, he asked if I wanted to try some whisky samples. But there was one that just blew me away, and it turned out to be Brüchladdich. And I was just astounded that a distilled spirit could have all the characteristics of a fine wine. Everything I'd been brought up to believe was there in this spirit. And I was just astounded. It was one of those epiphany moments. You know, I just thought, this is it. You know, this is extraordinary. I've discovered something that nobody else knows about.
Also, nachdem der gute Marc Renier da 1985 auf einer Weinmesse das erste Mal Brüchladdich getrunken hat und sich sofort in ihn verliebt hat, hat er jahrelang versucht, dort in dieser Brennerei einen Fuß in die Tür zu kriegen oder an die Brennerei ranzukommen, die Brennerei zu kaufen. Aber er musste sich, wie gesagt, relativ lange gedulden, denn 1993 hat erstmal White & McKay die Brennerei gekauft. White & McKay wird dem einen oder anderen von euch vielleicht was sagen. Zu denen gehören heute Marken wie Dalmore, Fetter Cairn oder Isle of Jura. Und wie gesagt, die haben 1993 dann auch die Brüchladdich-Brennerei gekauft, aber wussten mit der auch offensichtlich nicht wirklich was anzufangen, denn schon 2 Jahre später, 1995, wurde Brüchladdich mal wieder komplett geschlossen. Und jetzt hat sich der gute Marc also wirklich komplett ins Zeug gelegt, hat alles versucht, was geht, um diese Brennerei zu kaufen. Und dann endlich 2001 hat er sich mit Investoren und Landbesitzern auf Eiler zusammengetan und zusammen haben sie dann die Brennerei Brüchladdich wiedereröffnet. Und wie schon gesagt, Marc Renier war ein Weinhändler aus London. Ein nicht ganz unerfolgreicher Weinhändler, sonst hätte er sich nicht eine ganze Brennerei kaufen können. Also der hat offensichtlich ordentlich Geld verdient mit seinem Weinhandel. Und er hatte vor allem auch sehr, sehr gute Kontakte in die Weinwelt. Es wird ein bisschen nachgesagt, dass im Jahr 2001 oder schon vorher in den 90ern, als er sich die Brennerei angeguckt hat und hat sie dann übernommen und hat mal ins Warehouse, ins Lagerhaus geguckt und hat sich die Fässer angeguckt, hat er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil die Fassqualität, die er dort vorgefunden hat, alles andere als berauschend war. Und so musste man aus der Not eine Tugend machen. Wir haben hier keine besonders gute Qualität an Fässern vorliegen. Also müssen wir irgendwie gucken, wo wir gute Fässer herkriegen. Ach, ich habe doch ein Weinunternehmen und ich habe doch ganz gute Connections in die Weinwelt. Dann nehmen wir halt einfach Weinfässer. Und so wurde wirklich aus der Not eine Tugend. Und heute, ihr habt das ja vorhin schon ein bisschen rausgehört, heute ist Brüchladdich vor allem für seine völlig exquisiten Weinlagerungen bekannt. Also da wird der Whisky schon mal in einem Chateau Lafite-Fass gefinisht oder in einem Mouton Rothschild-Fass. Also da ist keine Weinmarke zu exklusiv und zu besonders, um den Brüchladdich nicht in einem dieser Fässer zu lagern. Und die Weinfässer sind nicht der einzige Einfluss aus der Weinwelt, die hier in die Whisky-Welt rübergeholt wurden. Aber das erklärt euch am besten mal der Jens.
Also Sie haben das nicht nur mit rübergenommen, Sie sind da 2001 mit angefangen. Vorher gab es überhaupt niemanden, der überhaupt für seine normalen Abfüllungen Weinfässer überhaupt genutzt hat. Sie haben sich halt, ich sag mal, erst großes Gelächter an Land gezogen und alle gesagt haben, so komm, Weinfässer, was soll denn dabei rumkommen? Mittlerweile macht es jeder. Und Ladi ist dann damit angefangen, einfach auch mal zu zeigen, hey, wenn wir unterschiedliche Getreidesorten nehmen und den Whisky halt nicht so lange im Fass lagern, das schmeckt so extrem unterschiedlich, probiert es aus. Und ich glaube danach, einige haben dann gesagt, so, boah, Leute, das ist zu jung, das ist zu sprittig, das geht gar nicht. Aber es ging gar nicht darum zu sagen, so, oh, ist das ein geiler Whisky, sondern es ging darum zu zeigen, wenn wir verschiedene Getreidesorten nehmen, dann schmeckt das so extrem anders, das müsst ihr mal probiert haben. Das fand ich damals unheimlich mutig, aber sie haben einfach auch mal gezeigt, und das zeigen sie jetzt ja auch immer wieder auch mit den Octomores oder eben auch mit den Islay Barleys und den Beer Barleys, wenn du verschiedene Jahrgänge nimmst, wenn du verschiedene Getreidesorten nimmst, dann ist das letztlich genauso wie bei einem guten Wein. Das sind sozusagen Jahrgangswhiskys und die schmecken einfach anders.
Dahinter steht ja auch dieser Gedanke Terroir, ne? Dass man experimentiert, wie schmeckt eigentlich der Whisky, wenn man nur die Gerste von Islay nimmt. Und ich finde, das ist ein riesiger Unterschied. Und ich finde auch, ich mag das total gerne. Nicht, ich weiß nicht, ob es geschmacklich ist oder weil es einfach die Idee dahinter einfach so genial ist. Und dass man auch am Ende online auch bei Brüchladdich dann lesen kann, von welcher Farm kommt das die Gerste, wann wurde es geerntet und wie heißen die Leute, die da arbeiten. Und das macht einfach das auch super interessant, auch im Sinne von B-Corp-Zertifizierung. Man weiß ganz genau, woher kommt die Gerste, wer hat daran gearbeitet. Und das stärkt natürlich auch die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Farmer, der das auch produziert hat, ne? Also oder die am Anfang der Produktionskette stand.
Bei Brüchladdich versucht man also herauszufinden, was den Whisky zum Whisky macht und wie man das beeinflussen kann und welche unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten man auf den Geschmack hat. Und experimentiert sehr, sehr gerne sehr, sehr viel herum und lässt den Käufer daran auch teilhaben. Dadurch, was eben die beiden Experten schon gesagt haben, dadurch, dass sie alles genau auf die Flaschen schreiben oder zumindest auf ihrer Webseite nachvollziehbar lassen, wo kommt die Gerste her, welche Fässer haben wir verwendet und so weiter und so fort. Man könnte hier sehr stark vereinfacht sagen, dass Brüchladdich eine neue Sichtweise und Denkweise in die Whisky-Welt hineingebracht hat. Wie gesagt, sehr stark vereinfacht, aber ich finde, man kann schon sagen, dass Whisky immer eine bestimmte Form von Konsistenz repräsentiert und erzählt sozusagen. Also der Glenfiddich 12 oder der Glenmorangie 10 oder so, der schmeckt schon seit den 60ern so, wie er schmeckt. Und das ist immer der gleiche Whisky, egal wo man den kauft und wann man den kauft. Der Glenfiddich 12 schmeckt immer so, wie der Glenfiddich 12 schmeckt. Und Brüchladdich geht jetzt hin und sagt, nee, darum geht's überhaupt gar nicht. Und das geht auch gar nicht, weil wir immer unterschiedliche Zusammensetzungen in unseren Produktionsvorgängen haben. Wir haben mal anderes Getreide. Das Getreide kommt mal vielleicht von woanders. Oder das Jahr ist anders gelaufen, wodurch das Getreide so und so in diesem Jahr anders war. Wir haben in dem und dem Jahr vielleicht mal nicht so gute Fässer gehabt und mussten deswegen andere Fässer verwenden. Oder in dem Jahr haben uns die Fässer von unserem 10-Jährigen nicht so gut gefallen, deswegen haben wir andere Fässer noch mit dazugenommen, weshalb in diesem Jahr der normale 10-Jährige vielleicht eine andere Fasszusammensetzung hat und deswegen anders schmeckt als der im letzten Jahr oder vor 5 Jahren. Also man hat hier dieses Konsistenzversprechen aufgebrochen und hat das nicht nur aufgebrochen, sondern hat das so nach dem Motto, it's not a bug, it's a feature. Also wir wissen, dass wir diese Konsistenz, dieses Versprechen sowieso nicht halten können. Also machen wir das doch gleich zu unserem Feature und sagen, wir machen von vornherein einfach Experimente und wir nehmen unterschiedliche Getreidesorten und schreiben das drauf und wir nehmen unterschiedliche Fässer und schreiben das auf unsere Flaschen. Und wir versprechen erst gar nicht diese Konsistenz, sondern wir freuen uns über die Vielfalt und wir teilen diese Vielfalt und wie breit der Output von einer einzigen Brennerei sein kann, wenn man hier und da eben bestimmte Sachen ändert.
Das ist ja der Unterschied. Also Ladi zeigt, dass das Alter gar nicht so wichtig ist, sondern erstens, die spielen mit den Fässern, die unterschiedliche Fassauswahl, und dann spielen sie mit der Gerste und dann spielen sie auch damit, wo die Gerste herkommt. Und das macht es so komplex bei Ladi, glaube ich. Und da sind dann die Altersangaben am Ende eigentlich egal, weil die mit den anderen Komponenten spielen.
Und das Spiel und das Experimentieren bei Brüch Ladig geht dann so weit, dass sie nicht nur, wie einige andere Brennereien, einen rauchigen und einen nicht rauchigen Whisky herstellen. Das wäre bei Brüch Ladig, der nicht rauchige ist der Brüch Ladig und der rauchige, heavily peated, ist der Port Charlotte. Aber hier sind sie auch noch einen Schritt weiter gegangen, haben ihre Experimentierfreudigkeit freien Lauf gelassen und haben mit dem Octomore den rauchigsten Whisky der Welt geschaffen. Wie und warum ist er so rauchig? Das kann man immer ganz gut erklären. Also diese Trocknung des Malzes im Rauch, das passiert, je nach Brennerei ist das immer unterschiedlich, aber das ist so 3 bis 4 Tage. Liegt das Malz in dem Rauch und dann ist es trocken und rauchig und gut. Für den Octomore legt Brüch Ladig aber das Malz für eine Woche in diesen Rauch. Und hat somit also ein viel, viel rauchigeres Korn am Ende, also viel mehr Rauch, das im Korn gebunden ist. Und wenn das dann destilliert wird und sehr gut destilliert wird, weil Brüch Ladig das wirklich sehr, sehr gut kann, hat man eben einen sehr viel rauchigeren Whisky am Ende. Und so hat Brüch Ladig im Grunde diese 3 Whisky-Typen und Markennamen sozusagen, also Brüch Ladig, der nicht rauchige, Port Charlotte, der rauchige und Octomore, der super krass rauchige. Und mit diesen 3 Grundtypen, will ich es mal nennen, werden dann also unterschiedliche Fassexperimente noch gemacht. Oder in der Herstellung dieser Grundtypen wird unterschiedliches Getreide verwendet. Ihr seht schon, da wird es dann also richtig kompliziert und komplex. Was aber noch zur Herstellung von Whisky gehört, außer der Gerste und der Fassnutzung, sind die Brennblasen. Und auch wenn heute ganz normal Potstills verwendet werden, so hat Brüch Ladig 2010 eine Lommenstill gekauft von der Loch Lomond Brennerei. Und hier ist sie jetzt endlich die Brücke, die ich aus der letzten Folge schlagen wollte. Also diese ganz besonderen Brennblasen, die sozusagen eine Kombination aus der Potstill und der Columnstill sind, die hat sich Brüch Ladig auch geholt, also eine ausgemusterte Lomond Still hat man aus Loch Lomond geholt, hat die wieder flott gemacht und hat die in Brüch Ladig reingestellt und hat die, glaube ich, auch eine Weile sogar benutzt, um Whisky darin herzustellen, ist aber jetzt mittlerweile dazu übergegangen, den hauseigenen Gin, den Botanist, also Brüch Ladig stellt nicht nur Whisky her, sondern auch einen Gin, und dieser Gin, der wird in dieser Lomond Still hergestellt, die übrigens, weil die wirklich ziemlich hässlich aussieht, durch diese unterschiedlichen Teile, die komisch zusammengeschraubt sind, den Namen Ugly Betty bekommen. Und der Gin der Brennerei, der wird also in Ugly Betty gebrannt. Und ich glaube, am Ende des Tages kann man die Faszination von Brüch Ladig eigentlich genau auf diese Sachen runterbrechen. Also zum einen die Rückbesinnung auf die Rohstoffe und Inhaltsstoffe für die Whiskyherstellung und damit aber verbunden die gleichzeitige absolute Experimentierfreudigkeit genau mit diesen Rohstoffen, mit dem Umgang damit und am Ende eigentlich immer die Frage zu stellen, was passiert eigentlich, wenn ich einen Baustein in dieser Herstellungskette mal ein bisschen verändere oder ein bisschen mehr verändere. Und das macht Bruichladdig so interessant, aber eben auch so kompliziert und so komplex. Und dieses Spiel mit den Komponenten mündet natürlich am Ende des Tages in der kompletten Kontrolle, Herstellung, Verwaltung und Transparenz all dieser Komponenten.
Bei Ladi ist es zum Beispiel so, auf der direkt gegenüberliegenden Straßenseite neben der Brennerei, also wenn man sozusagen aus Bridgend kommt, hat Ladi vor zwei Jahren, ein kleines Farmhaus gekauft, mit Grundstück dahinter. Da wird mittlerweile rumexperimentiert mit Getreide, um halt verschiedene Bereiche auch noch einfach mal durchzuprobieren, durchzutesten, um auch vielleicht mal den einen oder anderen ganz, ganz separaten Brennvorgang da mal mit durchzuprobieren. Aber es ist wirklich klein und überschaubar. Man konzentriert sich auf den Botanist. Da werden die Kräuter zum Beispiel getrocknet in dem Bereich. Dann ist es so, dass Ladi auf dem Stammgelände, also so ein bisschen den Hügel hoch, wer das da vor Ort kennt, jetzt zwei Warehouses abreißen wird. Und die Fässer, die dort liegen, sollen in die neuen Warehouses, die so ein bisschen den Hügel hoch, nicht zu übersehen, wirklich hässliche Bauten, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, warum sie es getan haben, beziehungsweise warum sie es getan haben, von der Masse her kann ich verstehen, aber optisch ist das jetzt kein Augenschmankerl, halt gar nicht. Aber die Fässer ziehen sozusagen um, die haben da oben nochmal Platz geschaffen, ich glaube für 30.000, 40.000 Fässer, also echt viel. Und auf dem Gelände, wo die Warehouses, die aktuell unten auf dem Gelände sind, abgerissen werden, werden dann ab dem nächsten Jahr die neuen Malting Floors entstehen. Und dann wird man die Möglichkeit haben, und da bin ich ehrlich gesagt schon total gespannt drauf, erstmal natürlich auch komplexere Fügungen zu machen mit Malting Floors. Aber was viel, viel spannender ist, die können danach wirklich ihren Whisky, ich sag mal wirklich vom Anbau übers Melzen bis hin zur Fasslagerung und zum späteren Bottlen zu 100% auf Eiler machen. Und das macht ihn halt da so schnell auch keiner nach.
Also ihr seht, Bruichladdig, wirklich eine total spannende Brennerei, eine sehr moderne Brennerei, die sehr viel ausprobiert, sehr viel offenlegt, den Konsumenten teilhaben lässt an dem, was sie da vorhaben und dem, was sie da tun. Und obendrein auch noch eine Brennerei, die richtig guten Whisky herstellt. Am besten bringt es aber Jim McEwan auf den Punkt, der ehemalige Master Distiller der Brennerei und eine absolute lebende Legende, nicht nur auf Islay, sondern in der ganzen Whisky-Welt. Der hat nämlich in einem Interview mal gesagt:
And this is like the Starship Enterprise. It's going where no malt has gone before. And that's what we're about at Bruichladdig. If we don't do it, nobody else will do it.
Insofern, kauft euch mal eine Flasche Bruichladdig, löst euch ein Ticket auf dem Starship Enterprise und testet einfach mal, was in der Whisky-Welt los ist, wo die Whisky-Welt euch hinführen kann und was die Whisky-Welt noch so für euch bereithält. Falls ihr das nicht alleine tun wollt, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, das mal bei einem meiner Tastings zu tun. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge. Teilt mich gerne, empfehlt mich gerne weiter. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das ganze ungekürzte Interview hören wollt. Oder schreibt mir einfach mal einen Tipp oder einen Wunsch, was ich in meiner nächsten Folge euch mal präsentieren soll. Ansonsten sage ich Tschüss, Ciao und Slangewa.